In vielen Teilen der Welt werden Christen gedemütigt und bedroht. Etwa 100 Millionen werden wegen ihres Glaubens verfolgt und die Situation verschlechtert sich zusehends. Das stand tatsächlich in der Basler Zeitung am 24. Januar in diesem Jahr. Gemäß dieses Artikels findet heute aktuell die größte Christenverfolgung aller Zeiten statt. Ich weiß nicht, wenn ich euch gefragt hätte am Anfang des Gottesdienstes am Eingang, was denkt ihr, wann war die größte Christenverfolgung? Dann hätte vielleicht einer gesagt, ja, im Römischen Reich unter Diokletian und so weiter. Heute, sagt man eigentlich, ist die größte, die weit verbreitetste Christenverfolgung. Ein Beispiel aus dem Iran. Am 5. März 2009 verhaftete die Polizei die beiden Frauen, ich weiß nicht, wie man die Namen richtig ausspricht, Mariam und Marizi oder Marzi. Ihnen wurde vorgeworfen, der Staatssicherheit entgegenzuhandeln und an illegalen Versammlungen teilzunehmen. Also da wären wir zum Beispiel auch so eine illegale Versammlung in diesem Land. Die Anklage wegen staatsfeindlicher Aktivität wurde fallen gelassen, doch den ehemaligen Muslimas wurde weithin Abfall vom Islam und die illegale Verkündigung ihres christlichen Glaubens vorgeworfen. Ihnen drohte lebenslange Haft und tägliche Auspeitschungen. In einer kurzen Verhandlung wies ein Richter sie an, darüber nachzudenken, ob sie nicht ihrem Glauben an Jesus abschwören und zum Islam zurückkehren wollen. Doch die Frauen weigerten sich. Und fast 9 Monate lang saßen sie dann in dem berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis. Und heute sind sie glücklicherweise wieder frei. Und nach ihrer Entlassung am 18. November 2009 sagten sie zu Open Doors, bitte betet für uns. Wir sind jetzt nicht mehr im Gefängnis, aber wir brauchen weiterhin Gottes Schutz und Segen. Oder ein Beispiel aus China. Der Pastor Zhang verbrachte schon viele Jahre seines Lebens im Gefängnis. Mutig setzte er sich in China für die staatlich nicht anerkannte Hausgemeindebewegung ein, China für Christus, und das missfiel der Regierung. Im Dezember 2004 wurde er erneut verhaftet und zu 7,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Zeiten im Gefängnis haben ihm viel zugesetzt, Spuren hinterlassen, durch erkrankt an Diabetes, Bluthochdruck, hatte er vor 2 Jahren einen Schlaganfall erlitten, ist nun halbseitig gelähmt, ist im Gefängnis und gibt dort Zeugnis von Christus. Und er sagt Folgendes: Viele ehemals hochrangige Beamte sitzen in meiner Zelle. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einstigen regierungstreuen Beamten stundenlang vom Evangelium und der Hausgemeindebewegung erzählen werde. Ihre Herzen waren hart, aber sie sind weich geworden. Ich verstehe nun, sie sind der Grund, warum ich hier bin. Wir könnten lange, tagelang, wochenlang, ein Ereignis nach dem anderen erzählen. Um etwas über Christenverfolgung zu erzählen, müssen wir nicht zurück ins Römische Reich, auch nicht ins Mittelalter. Unsere Zeit heute aktuell hat genügend Beispiele, wie Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Und mir ist bewusst, dass das heute Morgen kein schönes Thema ist. Aber ich hatte nur eine Wahl: entweder lasse ich diesen Abschnitt aus dem Hebräerbrief aus, Kapitel 11, das wir genauer anschauen. Ich tue so, als es das nicht gäbe. Oder wir betrachten es. Natürlich werden wir das betrachten. Dieser Text zwingt uns dazu, diese Wirklichkeit nicht auszuweichen. Und heute habe ich also eine gute und eine schlechte Nachricht. Und bevor wir die gute und die schlechte Nachricht hören, hören wir noch schnell den Text.
Also der Text steht im Hebräer 11 und zwar von Vers 35 an bis Vers 39. Als wir das letzte Mal ein Stück von diesem Text lasen, den Abschnitt vorher, da heißt es, was haben Menschen wie Sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Und dann wird eine ganze Palette von Wundern aufgezählt, die durch den Glauben geschehen sind. Und jetzt geht es hier so weiter. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt. Sie wurden zersägt. Sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt.
Also wie gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Und ich beginne mit der schlechten und ende mit der guten. Die schlechte Nachricht. Der Glaube an Jesus Christus vermindert unsere Lebensqualität. Mir ist bewusst, dass diese Aussage provokativ wirken kann. Wollen wir nicht lieber hören, dass der Glaube an Jesus Christus unsere Lebensqualität erhöht? Wollen wir nicht hören, dass das Vertrauen in Jesus dazu führt, dass uns vieles gelingt, was uns ohne Jesus nicht gelingen würde, was wir nicht erreichen würden? Wollen wir nicht hören, dass der Glaube dazu führt, dass wir unseren Alltag besser und leichter bewältigen können als ohne Jesus? Wer will schon hören, dass der Glaube an Jesus unser Leben schwieriger und komplizierter machen könnte? Wer will schon hören, komm zu Jesus und dein Leben wird schwierig und komplizierter? Nein, wir wollen hören, komm zu Jesus und alle deine Probleme wirst du bewältigen können. Wir gehen irgendwie selbstverständlich davon aus, dass der Glaube an Jesus unsere Lebensqualität verbessert. Ich weiß, die einen denken jetzt natürlich, wenn ich das ewige Leben habe, ist grundsätzlich meine Lebensqualität verbessert. Aber bleiben wir jetzt mal bei diesem Begriff, ohne ihn gleich schön zu reden. Es vermindert die Lebensqualität. Und wir meinen, der Glaube würde das verbessern. Wir leben schließlich in einem Land, in dem wir noch glauben dürfen, was wir wollen, in dem wir uns noch versammeln dürfen, wo wir wollen und solange wir wollen. Die Bibel geht jedoch selbstverständlich davon aus, dass wenn wir Gott vertrauen, in unserem Leben einige unangenehme Erlebnisse auftreten könnten. Diese Tatsache gehörte zur grundlegenden Unterweisung der Christen, der ersten Christen, die zum Glauben kamen. In der Apostelgeschichte berichtet über Paulus und Barnabas, wie sie die Christen ermutigten, und zwar folgendermaßen. In allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Nach Gottes Plan müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Für die Christen, die den Hebräerbrief bekommen hatten, war das also keine Überraschung, wenn nun von Menschen berichtet wird, die großes Leid erleben mussten, um ihres Glaubens willen. Einfach nur deshalb, wohlbemerkt, nur deshalb, weil sie Gott vertrauten. Sie haben kein Verbrechen begangen, sie haben niemanden umgebracht. Sie haben niemanden bestohlen, niemanden verleumdet. Einfach, sie haben Gott vertraut. Und nun schreibt er, was mit denen geschieht. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Und die Varianten, wie der Glaube unsere Lebensqualität vermindert, sind vielfältig. Und das zeigt auch, wie vielfältig die Bosheit des Menschen ist. Was ihm alles in den Sinn kommt, als ich das gelesen habe, gedacht, wie kann man nur auf die Idee kommen, so etwas mit Menschen zu tun? Das geschieht ja tagtäglich, nicht nur mit Christen, auch andere Leute werden verfolgt und gequält, aus politischen Gründen oder warum auch immer. Aber der Einfallsreichtum der Bosheit ist unglaublich. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Und jetzt kommt, sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet, heimatlos zogen sie umher in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Nichts von Lebensqualität. Sie mussten in der Wüste, in den Bergen, in Höhlen und Erdlöchern Zuflucht suchen. Kann sich jemand von uns vorstellen, wie das wäre, die eigene Wohnung, aus der ihr heute hinausgegangen seid, oder euer eigenes Haus, nicht mehr zu betreten und nachher im Jütliberg sich im Wald zu verstecken? Im Wissen darum, dass ihr nicht wieder in eure Wohnung zurückkommt. Im Alten Testament finden wir viele Beispiele von Menschen, die Gott vertrauten und dieses Vertrauen mit Leid und Schmerzen verbunden war. Einige Beispiele habe ich euch aufgeschrieben bei diesen Versen zum Nachschlagen. Ich möchte mich nicht genau darüber auslassen, das macht schließlich der, der den Hebräerbrief geschrieben hat, auch nicht. Er hält sich ein bisschen zurück. Im vorderen Teil hat er Namen genannt, aber hier hat er sich beschränkt auf die Beschreibung dessen, was diese Menschen erleiden mussten. Aber auch im Neuen Testament finden wir viele Beispiele und die Beispiele setzen sich ja fort bis in unsere Zeit heute. Wie bewusst ist es uns, dass unser Vertrauen zu Jesus eng mit Leiden verbunden sein kann? Könnten wir mit dieser Selbstverständlichkeit damit leben, wie die Apostel, als sie vor den Hohen Rat geschleift wurden und dort gedemütigt? Und Lukas berichtet von ihnen, die Apostel verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hat, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu leiden. Sie freuten sich darüber, dass sie für Jesus leiden durften. Jesus selber ist ja unser großes Vorbild. Er ließ sich verspotten, auspeitschen und schlussendlich ans Kreuz schlagen. Und er erklärt seinen Jüngern, dass sie sich nicht wundern müssten, wenn sie Ähnliches erleben werden. Denn ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Warum sollen sie euch in Ruhe lassen, wenn sie mir nachstellen? Wir leben in einem Land, in dem wir unseren Glauben frei ausleben dürfen. Bis jetzt haben wir keine körperlichen Angriffe zu ertragen und wir kommen wegen unserem Glauben nicht ins Gefängnis. Unser Besitz wird uns nicht enteignet, weil wir Christen sind. Übrigens gibt es eine Kirche, ich glaube im Jura oder so, die Kirche wurde erbaut mit Geldern von Gläubigen, von Täufern, die man verjagt hat und die man enteignet hat. Und das enteignete Geld haben wir dann gebraucht, um eine Kirche zu bauen. Toll, hä? Unser Besitz wird uns nicht enteignet, weil wir Christen sind. Uns geht es hier als Christen unverdient gut. In anderen Ländern werden Christen verfolgt, diskriminiert, verspottet, eingesperrt, gefoltert oder sogar umgebracht. Es gibt Länder, in denen Christen gewisse Ausbildungen gar nicht machen dürfen, weil sie Christen sind. Sie werden gar nicht zugelassen, selbst wenn sie hochbegabt sind. Und wie lange wir noch so leben können, kann niemand von uns sagen. Aus der Geschichte wissen wir, dass in einem Volk die Stimmung gegenüber einer Menschengruppe sehr schnell umschlagen kann. Irgendetwas passiert, Erdbeben oder weiß ich was, und dann braucht man einen Sündenbock und dann guckt man halt, wer ist gerade, wer wägen sich gerade dazu. Und so ganz schnell, wie eine Hetze, da können ganze Menschengruppen zu Unmenschen erklärt werden. Das ist ja gar nichts Neues, das wissen wir. Wir meinen nur immer, wir seien, die Menschheit sei dermaßen hochentwickelt, dass das gar nicht mehr passieren kann. Aber Irrtum, das passiert weltweit, überall könnt ihr dieses beobachten. Und auch wir Schweizer sind nicht dermaßen hochentwickelt, dass wir nicht in der Lage wären, Menschen als Unmenschen abzustempeln und dann sie auch entsprechend zu behandeln. Jedenfalls ist eines klar: Wir können Jesus voll und ganz vertrauen und gerade deshalb, weil wir das tun, können wir verfolgt werden. Wir werden auch nicht immer entkommen können. Die Offenbarung berichtet über die Zeit des Antichristen folgendermaßen: Wenn jemand für die Gefangenschaft bestimmt ist, wird er in die Gefangenschaft geraten. Und wenn jemand durch das Schwert umkommen soll, wird er durch das Schwert umkommen. Also, wenn das bestimmt ist, das heißt nicht, dass es Gott bestimmt hat, das kann bestimmt sein von einer Regierung. Wenn die bestimmt haben, der kommt ins Gefängnis, kommt er ins Gefängnis. Wenn man sie bestimmt, dem schlägt man den Kopf ab, dann schlagen sie ihm den Kopf ab. Und da könnt ihr beten, solange ihr wollt. Es passiert, das wird dir gesagt. Das Vertrauen in Gott drückt sich nicht in der Weise aus, dass wenn wir dann alle beten, auf jeden Fall freikommen. Es kann sein, das haben wir auch in der Apostelgeschichte, wir haben beides. Wir haben Jakobus, dem der Kopf abgeschlagen wird, und wir haben Petrus, der aus dem Gefängnis freikommt. Beides ist nebeneinander, fast zeitgleich möglich. Wir wissen das nicht, aber es heißt nicht, dass der umkommt, weniger gläubig ist, weniger Gott vertraut hat, als der aus irgendwelchen Gründen befreit wird oder Gott befreit. Hier, und das ist jetzt das, was Jesus sagt, hier ist die ganze Standhaftigkeit und Treue derer gefordert, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Sind wir für diesen Glaubensweg bereit? Oder finden wir es bereits unerträglich, wenn Menschen uns belächeln, weil wir Jesus vertrauen? Verstecken wir unseren Glauben, weil wir befürchten, dass die Leute über uns spotten und dieser Spott uns dermaßen schmerzt, dass wir sagen, ja, wir sagen lieber nichts? Und stören wir uns schon, wenn uns der Einsatz für das Reich Gottes Zeit und Anstrengung kostet? Wenn es mehr als ein Hobby ist? Nun komme ich zu der guten Nachricht. Glaube garantiert uns die Erfüllung unseres Lebens. Wenn wir Gott vertrauen, erreichen wir das beste und höchste Ziel, das ein Mensch überhaupt erreichen kann. Die Menschen, die trotz großen Nachteilen Gott vertrauten, ließen sich nicht misshandeln, weil sie Freude an Leid und Schmerz hatten. Das waren keine Masochisten. Sie wussten genau, weshalb sie das ertragen wollten. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie hätten also die Chance gehabt, zu entkommen. Aber warum? Warum haben sie es ausgehalten? Warum verzichteten sie darauf, freizukommen? Sie hätten nur sagen müssen, wie diese Muslimas: Wir glauben nicht mehr an Jesus, wir glauben jetzt an Allah. Und dann wären sie problemlos frei. Und im Römischen Reich hätte man nur sagen müssen: Ich glaube nicht, dass Jesus der einzige wahre Gott ist. Ich glaube auch, dass der Kaiser göttlich ist, und ich werde auch dem Kaiser jetzt ein Opfer darbringen. Dann war man frei. Warum haben sie das nicht getan? Sie hätten ja in ihrem Herzen sagen können: Ja, im Herzen glaube ich doch trotzdem weiter an Jesus. Warum haben sie das nicht getan? Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Sie haben ein besseres Leben gesehen. Und sie waren nicht bereit, für ein billiges Bekenntnis, für ein billiges Abschwören vom Glauben, dieses bessere Leben preiszugeben. Da waren sie nicht bereit. Sie wussten, dass es sich lohnt, Gott treu zu bleiben. Genauso lebte auch Paulus. Er ertrug viel für seinen Glauben an Jesus und er hatte nicht aufgegeben. Und warum, erklärte er auch den Korinthern. In Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Weshalb soll ich all das aufnehmen, all die Einschränkungen in meinem Leben, wenn es keinen Sinn macht? Wenn es keine Auferstehung gibt, wenn es kein besseres Leben gibt, warum soll ich mich in Ephesus mit Menschen streiten? Warum soll ich einen Kampf führen auf Leben und Tod? Warum? An einem anderen Ort sagt Paulus auch in dem Zusammenhang, ich wäre ja, dann, wenn es die Auferstehung nicht gibt, dann würde ich leben wie, Luther übersetzt das etwas krass, dann lasst uns trinken und saufen. Genau. So sollen wir dann leben. Warum sich anstrengen? Menschen des Glaubens wissen, dass sie eines nicht aufgeben dürfen. Eines. Das Vertrauen in Gott. Wenn es im Glaubenleben ein Heiligtum gibt, etwas, was wir uns merken müssen, was wir nie, nie, nie dürfen, ist das Vertrauen in Gott aufzugeben. Das dürfen wir nie. Das ist das Einzige, was Gott von uns erwartet, dass wir ihm treu bleiben. Selbst dann, wenn es für uns schwierig wird. Deshalb sagte Jesus einmal, fürchtet euch nicht vor denen, einer meiner Lieblingsverse, überhaupt das Kapitel 12 im Lukas-Evangelium ist eines meiner Lieblingskapitel, nachdem ich zum Glauben gekommen bin. Ich bin nicht so in einem stark christlichen Umfeld zum Glauben gekommen und das bin dann auch etwas angeeckt und das war für mich immer die Leitverse, Kapitel 12, Vers 4 und 5, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Sie können euch nur das Leben hier nehmen, nur den Körper können sie euch wegnehmen. Ich will euch sagen, vor wem ihr euch, wenn ihr euch fürchten müsst, fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Gott, er hat die Macht, nicht der Teufel. Es gibt Leute, die meinen, das sei der Teufel gemeint. Der Teufel hat überhaupt keine Macht, irgendetwas nachher zu tun. Gott hat die Macht. Also der, die Macht hat, schlussendlich das zu tun, vor dem sollen wir uns fürchten. Den sollen wir respektieren. Fürchten heißt ja, fürchten ist ja ein Begriff nicht von, ich starre in Angst, ich weiß gar nicht mehr, ich bin wie paralysiert. Fürchten ist eigentlich ein Begriff von respektieren. Fürchten ist ein anderer Ausdruck von auszudrücken, was Glaube, Vertrauen. Wenn ich jemanden respektiere, vertraue ich ihm. Das ist also nicht, dass wir zitternd vor Gott stehen würden, sonst könnten wir ja nicht sagen, aber lieber Vater. Dann wäre ja Gott für uns ein ständiges Kriterium für Angst und Zittern und Bangen. Fürchten heißt ihn respektieren, ihm vertrauen. Also wenn, dann vertraut ihm. Denn die anderen, die meinen, sie hätten Macht über euer Leben, die können euch höchstens, im allerhöchsten Punkt, können sie euch nur den Körper nehmen. Wir sehen die neue und bessere Welt. Wir wissen, wie unbeschreiblich groß die Belohnung sein wird. Deshalb können wir und wollen wir Gott treu bleiben. Es lohnt sich, für die bessere Welt Jesus treu zu bleiben. Der Gemeinde in Smyrna wird sogar gesagt, du wirst noch mehr leiden müssen. Ich bin einmal hier in Zürich, als ich so angefangen habe, Pastor zu sein in Männerdorf, weiß ich, hier hinten war eine Filmvorführung, wo man christliche Filme vorgeführt hat. Und dann gab es einen Film über die Verfolgung in Japan, der Christenverfolgung. Und dann habe ich eins realisiert. Da sind die in die Kirche hineinkommen, was haben sie gemacht? Sie haben den Pastor von der Kanzel geholt und abgeschleppt. Und ich weiß noch, wie ich durch diese Straße hindurch gelaufen bin und habe mich gefragt, will ich Pastor bleiben? Denn wenn sowas kommt, dann bin ich der Erste. Sie können alles nachhören von mir im Internet mittlerweile. Man kann mir alles falsch im Mund herumdrehen. Will ich das noch? Ich weiß, es hat mich wirklich beschäftigt. Das wird noch, du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer möchte auf diesen Siegeskranz verzichten? Nebenbei gesagt, irgendwie sterben wir eh alle. Also wenn es mal so weit wäre, würde ich vermutlich für mich wie denken, Jürg, jetzt bringt dich halt einer um, weil du Christ bist, aber sonst würde ich vielleicht an Krebs sterben oder ich komme unter das Auto oder ich habe einen Herzinfarkt. Irgendwann sterbe ich ja sowieso. Muss man auch etwas locker sehen. Irgendwann, irgendwie werden wir sterben. Die Menschen betrachten uns Christen vielleicht als Abschaum. Abschaum der Welt. Paulus meint, die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und aus der Sicht Gottes sieht das aber ganz anders aus. Denn im Hebräer heißt es da, die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Die Welt war es nicht wert. Sie war es nicht wert, all diese Menschen, die Gott vertraut, in ihrer Mitte zu haben. Sie waren nicht würdig, dieser Menschen. Sonst hätten sie sich ihnen gegenüber anders verhalten. Das ist die Sicht Gottes über uns, die wir ihm vertrauen. Die Welt ist es nicht wert. Die gute Nachricht ist also, dass sich das Vertrauen in Jesus 1000-mal lohnt. Und hier noch ein Blick in die Zukunft. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstgeschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist die neue, bessere Welt. Wir haben gesehen, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Selbst wenn wir scheinbare Verluste hinnehmen müssen. Die Verluste sind eben nur scheinbar. Warum? Weil wir dafür einen großen Lohn erhalten. Ich würde sogar behaupten, wenn wir das Ziel klar vor Augen haben, wenn wir klar wissen, wohin unser Leben geht, dann sind diese Verluste, die wir dafür in Kauf nehmen, wirklich nur scheinbar. Das ist zum Beispiel so mit einer Ausbildung. Wenn ihr eine Ausbildung macht, sagen wir mal, ich will Ingenieur werden, das ist mein Traumberuf, dann muss ich viel leiden, weil dann muss ich viel lernen, das ich niemals brauchen werde. Dann muss ich auswendig lernen, muss ich Arbeiten schreiben, bis ich dann schlussendlich mein Diplom habe und dann kann ich meinen Traumberuf ausüben und finde Erfüllung in diesem Beruf. Meint ihr, dass dieser Ausbildungsweg ich als ein Opfer empfinde? Nein, ich empfinde es als eine Investition in die Zukunft. Ich investiere das in die Zukunft. Und deshalb ist das, was wir als scheinbaren Verlust und was von außen wie ein Verlust aussieht, eben nur scheinbar, weil es nicht ein Verlust ist, sondern es ist die Investition in das bessere Leben. Wir haben dann eben das erfüllte Leben. Ihnen allen, heißt es zum Schluss, stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott stellt allen ein gutes Zeugnis aus. Allen, und das betrifft jetzt alle, die er vorher genannt haben, die wir in den vorlaufenden Predigten miteinander angeschaut haben. Die, die Wunder erlebten, die treu auf die Herrlichkeit schauten. Einfach alle, die Gott vertrauten, ob sie Leid erfahren oder nicht. Allen stellt Gott ein gutes Zeugnis aus. Egal, ob sie Wunder erleben und leiden, und oft ist das ineinander verquickt. Oft erleben Menschen, die Gott vertrauen, beides. Sie erleben Wunder und sie erleben Leid. Sie erleben Bereicherung und sie erleben Verzicht. Das fließt ineinander. Ich kann in einem Leben viele Wunder erleben, Gottes Kraft sichtbar, greifbar. Und auf der anderen Seite kann ich erleben, dass ich ein großen Einschnitt in meinem Leben erfahre, einfach nur, weil ich Christ bin, dass ich nicht befördert werde, weil der andere eben nicht Christ ist, selbst weil einfach vielleicht mein Chef findet, so einen Frommen, den brauche ich jetzt nicht an diesem Posten, obwohl ich das gut machen würde und so weiter. Es greift oft ineinander. Egal, was sie erlebten, sie vertrauten Gott, obwohl sie keiner von ihnen die endgültige Erfüllung erlebt hatten. Bist du entschlossen, Jesus treu zu bleiben, egal wie dein Leben verlaufen wird? Egal wie? Und es muss uns klar sein, wenn wir nichts haben in unserem Leben, für das es sich lohnt zu sterben, dann haben wir nichts, für das es sich lohnt zu leben. Wisst ihr das? Wenn wir nichts haben, für das es sich lohnt zu sterben, haben wir nichts, für das es sich lohnt zu leben. Weil dann ist mit dem Tod einfach alles aus. Dann hat sich nichts gelohnt. Aber unser Leben geht weiter. Also wenn ihr diesen Satz mitnehmen könnt, mal euch beschäftigen. Wenn du nichts hast, für das es sich lohnt, dass du stirbst, dann hast du im Grunde nichts, für das es sich lohnt, zu leben. Also bleiben wir Jesus treu. Eines kann ich mit Sicherheit jedem garantieren, und zwar nicht ich, sondern Gott selbst garantiert euch das. Es lohnt sich und es lohnt sich tausendmal. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Jesus, dass du selber Leid auf dich genommen hast und wir werden das am nächsten Sonntag noch genauer sehen. Aber was das Großartige ist, dass wir etwas haben, für das es sich lohnt zu leben und für das es sich lohnt zu sterben. Dass wir nicht nur einfach so durch dieses Leben torkeln, sondern dass wir Lebenserfüllung finden können, die eben über dieses Leben hinausgeht, über diese sichtbare Welt hinausträgt. Und danke für die Vorbilder, für all die Menschen, die das schon vorgelebt haben und auch heute leben, dass sie dir treu bleiben, weil sie dich sehen. Weil sie dir vertrauen und weil sie wissen, dass das, was du versprochen hast von diesem besseren Leben, dass das auch tatsächlich eintreffen wird. Und hilf uns, dass wir in unserem Glauben nicht so verweichlicht sind und denken, dass der Glaube dazu dient, dass wir keine Schwierigkeiten mehr haben im Leben. Du willst viel mehr als uns die Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Du willst uns dahin bringen, dass wir mit dir zusammen sind, dass du unsere Tränen abwischen kannst, dass das Angstgeschrei aufhört. Ja, du willst, dass unser Leben Erfüllung findet in der Gemeinschaft mit dir. Amen.